Einen guten Morgen wünsche ich, liebe Schwestern und Brüder, liebe Gäste, liebe Freunde. In Frankfurt-Oder wird alljährlich im Sommer die sogenannte Wunschbaumallee aufgebaut. In einer kleinen Fußgängerzone, die vom Marktplatz zum Oderufer führt, werden zwischen den Bäumen Zettel mit Wünschen von Kindergartenkindern, Grundschul- und Hortkindern aufgehängt. Sie schreiben da ihre Wünsche drauf und jeder Spaziergänger durch diese Allee kann auf den einen oder anderen Zettel schauen und mitbekommen, was die Kinder sich so wünschen. Und da ist viel Interessantes zu lesen, vieles, was einen auch zum Schmunzeln bringen kann. Im Sommer 21 war neben allen Wünschen nach Frieden, nach weniger Kinderarmut, nach Genesung und Versöhnung in der Familie, auch nach mehr Schokolade und Rückkehr des entflohenen Wellensittichs, ein ganz unscheinbarer kleiner roter Zettel in Herzform mit einer kraxligen Schrift zu finden. Und auf diesem kleinen roten Herzblatt, wenn man so will, war mit noch sehr unförmigen Buchstaben Folgendes zu lesen. Wahrscheinlich von einem Kind geschrieben, das gerade so die ersten Worte schreiben gelernt hatte. Man konnte dort lesen: Ich wünsche mir, dass es Gott gut geht. Ich wünsche mir, dass es Gott gut geht. Mir ist noch nie der Gedanke gekommen, ob es Gott gut gehen könnte. Ich bleibe immer bei dem Gedanken hängen, wie geht es eigentlich mir? Geht es mir gut? Und man findet ja immer etwas, wo es einem nicht gut geht. Und in unserer Weltsituation geht es uns wahrscheinlich nicht besonders gut, wenn wir nicht gerade uns abkapseln und mit Scheuklappen leben. Liebe Schwestern und Brüder, liebe Gemeinde, wir wissen es doch alle. Wir stehen an einem Wendepunkt in der Menschheitsgeschichte. Einem dringend notwendigen und sehr entscheidenden Wendepunkt. 2,5 Jahrhunderte nach dem Beginn der industriellen Revolution ist unsere Erde und damit alles Leben bedroht. Dermaßen bedroht, dass wir nun endlich handeln müssten. Der Anstieg der Erderwärmung müsste gestoppt werden. Sofort, wenn wir uns unsere Lebensgrundlagen nicht vollends zerstören wollen. Und hinzu kommen viele weitere Herausforderungen. Um einmal nur drei zu nennen. Erstens, die inzwischen globalisierte Marktwirtschaft ist in kurzer Zeitspanne um das 7- bis 8-fache angewachsen. Und sie hat in einem Großteil der Erdbevölkerung zu verheerender sozialer Ungerechtigkeit geführt. Und nicht nur dazu, auch zu Kriegen und demzufolge Hungersnöten. Wir merken jetzt ganz hautnah, wie Krieg und weltweiter Hunger zusammenhängt. Allein durch diesen Ukraine-Krieg. Dies dürften wir eigentlich nicht mehr länger hinnehmen. Schon der Würde der Menschen wegen nicht und auch unserer Würde wegen in den Wohlstandsländern Europas nicht. Zweitens, der Konkurrenzkampf um Rohstoffe und Absatzmärkte hat zu weltweiten Spannungen geführt, hat weltweite Spannungen hervorgebracht. Sie sind brandgefährlich geworden und erfordern eigentlich eine ganz neue Politik. Eine Politik, die auf das Gemeinwohl der gesamten Menschheit ausgerichtet ist. In jedem Land der Erde, nicht nur in unserem. Drittens. In den Weltreligionen, die zu der notwendigen Wende eigentlich einen gewaltigen Beitrag leisten könnten, hat sich der Fundamentalismus radikalisiert und radikalisiert sich weiter. Und gleichzeitig wächst die Zahl der Menschen an, die mit dem herkömmlich vermittelten Glaubenslehren der großen Religionen nichts mehr anfangen können. Also eine Erneuerung der Religionen wäre also auch überfällig. Nicht nur die einzelner Gemeinden, sondern der Religionen und auch eine Erneuerung im Christentum. Veränderungen kommen auf uns zu, die bis in die ganz privaten Lebensbereiche hinein spürbar werden und ja schon spürbar sind. Und all das in der Ungewissheit, ob sie ausreichen werden, damit die jetzt noch jungen Menschen, die nächsten Generationen, überhaupt eine Zukunft haben. Da kann man sich und der Welt, da kann man der Gesellschaft, den Religionen und der Kirche, der Familie und den Freunden nur wünschen, dass, ja was eigentlich? An Wünschen fehlt es sicher nicht. Auch nicht an Ratschlägen, auch nicht an Forderungen, was jetzt getan werden müsste. Auch nicht an den großen Visionen, die in Forschungsprojekte, neue Wirtschaftskonzepte und politische Programme Eingang finden. Und es fehlt auch nicht an Streit. An Streit darüber, welche Veränderungen nötig und welche für uns überhaupt zumutbar seien. Der Wunschzettel des unbekannten Kindes ist von ganz anderer Art. Er erinnerte mich sofort an dieses Gebet, an das Gebet, das Jesus uns vererbt hat. Dies beginnt im Lukas-Evangelium wörtlich übersetzt mit den Worten: Vater, möge dein Name geheiligt werden. Möge dein Königtum kommen. Und Matthäus fügte dieser wohl ursprünglichen Überlieferung noch hinzu: Dein Wille möge geschehen wie im Himmel, so auch hier auf Erden. Der von mir sehr geschätzte katholische Theologe Heinz Schürmann, 1999 in Erfurt gestorben, er schrieb schon anfangs der 1970er Jahre, dass es sich bei diesen drei Versen des Vaterunsers nicht um Bitten handelt. Aber, so beginnt Jesus sein Gebet. Dies müssten wir eigentlich mit Papa übersetzen. Es ist ja nichts anderes als die vertrauensvolle Anrede eines Kleinkindes zum Vater. Und dann folgt eben in diesem Gebet nicht das für uns so menschenübliche Bitte gib mir, Papa, bitte gib mir oder bitte mach doch das, sondern es folgt ein Wunsch. Im Griechischen erkennbar allein schon an der Wortform und Grammatik. Jesus spricht für Gott, seinen Vater, einen Wunsch aus. Er wünscht sich nicht etwas von ihm für sich selbst und er wünscht sich von Gott nichts für seine Jünger, sondern er wünscht sich von Gott etwas für Gott. Das heißt, hier betet Jesus zu Gott, für Gott. Jesus wünscht seinem Abba: Ich wünsche mir für dich, dass dein Name geheiligt wird. Ich wünsche mir für dich, dass dein Königtum im Wachsen ist und kommt. Ich wünsche mir für dich, dass dein Wille geschieht, so wie bei dir in deinem Reich, auch hier bei uns auf Erden. Liebe Schwestern und Brüder, liebe Gäste, kaum einem Christen, gleich welcher Konfession, und wir alle beten das Vaterunser weltweit durch alle Generationen hinweg. Aber kaum einem Christen, gleich welcher Konfession, ist das heute bewusst, dass wir Gott etwas wünschen mit diesen Versen. Selbst von hochgelehrten Theologen werden diese drei ersten Verse des Vaterunsers noch immer zu den vermeintlichen Bitten gezählt, obwohl doch die theologische und sprachanalytische Forschung längst aufgezeigt hat, dass das Gebet Jesu überhaupt nur eine einzige Bitte enthält, die Brotbitte. Zugegeben, der bei Lukas wie bei Matthäus gleichlautend überlieferte Vers ist schon ins neutestamentliche Griechisch etwas unglücklich übertragen worden. Das lag daran, dass Jesus Aramäisch gesprochen hat. Er hat Worte wie Name und Heiligen verwendet, aber diese hatten in seinem Volk eine andere Bedeutung als dann in der griechischen Kulturwelt. Erst der Forschung des 20. Jahrhunderts gelang es, deren ursprünglichen Wortsinn in den beiden neutestamentlichen Überlieferungen wiederherzustellen. Seitdem aber sollten wir wissen, geheiligt werde dein Name, meint in der Sprache Jesu, Vater, du sollst ganz herrlich sein. Du sollst groß sein. Du sollst heilig sein. Das wünsche ich mir für dich. Heute würden wir sagen, in unserer Sprache, Vater, du sollst ganz glücklich sein. Du sollst ganz der sein, der du bist. Du sollst ganz und gar Gott sein. Der Eröffnungsvers im Vaterunser ist demnach, ja, was ist es? Es ist nichts anderes als Sprache der Liebe. Und zusammen mit dem zweiten und dem von Matthäus erläuternd hinzugefügten dritten Vers bildet er diesen großen Wunsch, ja wie Heinz Schürmann damals schrieb, die letzte große Sehnsucht Jesu für seinen Gott, für seinen Abba. Und liebe Schwestern und Brüder, warum hat uns wohl Jesus in diesem Gebet seine große Sehnsucht überlassen und damit gemeint, genauso sehnsuchtsvoll sollt ihr beten? Ich meine aus einem einzigen Grund. Weil in uns durch dieses Beten genau diese Sehnsucht erweckt werden soll. Also in dir soll diese Sehnsucht Jesu erweckt werden und in mir auch. Wenn wir Gott lieben, denn noch einmal, es ist Sprache der Liebe, die wir hier hören. Die Liebe will doch für den Geliebten immer das Höchste. Die Liebe will doch das Schönste für ihn, das Herrlichste für ihn. Und wenn der Geliebte oder die Geliebte das alles schon besitzt, schon groß und herrlich ist, was macht das schon? Man wünscht es ihm trotzdem immer wieder neu. Weniger und Geringeres kann der liebend betende Jesus seinem Gott, einem solchen Abba-Jahwe-Gott, wie er ihn im Herzen trug, nicht wünschen. Und weniger als das, was Gott sich selbst wünscht, nämlich dass sein Königtum und dass sein Wille für seine Schöpfung immer mehr Wirklichkeit werden auf Erden, weniger kann sich Jesus für Gott nicht ersehnen. indem ich diese Worte als Wunsch für Gott verstanden nachzusprechen versuche, geschieht eine Veränderung in mir. Ich trete für den Moment aus dem Kreisen um mich selbst und um meine eigenen Sorgen und Wünsche heraus. Ich wünsche Gott, dass sich seine Wünsche erfüllen. Ich denke da nicht mehr so sehr an mich, sondern an ihn. Ich wünsche ihm, dass wachsen kann, was er will für seine Schöpfung und für seine Menschen. Ich wünsche ihm, dass auch in mir wachsen kann, was er will für mein Leben. Ich wünsche ihm, dass wachsen kann, was er möchte für seine Erde und Schöpfung und was er ja mitten in allem Unheil der Welt ja längst auch schon wachsen lässt. Ihr Lieben, so zu Gott zu beten, würde mich, und das ahne ich, heil machen. So zu leben, das wäre Leben. In Jesus hat Gott der Menschheit einen Krankenbesuch gemacht. Als Heiland, als Arzt. Weil Jesus heil war in seiner Beziehung zu Gott, war er eben auch heilend in seiner Beziehung zu den Menschen und zu seiner Schöpfung. Und zu dieser liebenden Lebensgemeinschaft mit seinem Abba, ja zum Mitleben mit diesem Gott, hat er die Menschen hinführen wollen. Will er uns hinführen mit diesem Gebet? Jesus sagt hier nichts anderes als, denkt zuerst an ihn. Wünscht ihm das Heil, auch wenn er es in aller Fülle schon immer hat. Wünscht ihm, was er sich wünscht für seine Töchter und Söhne, für seine gesamte Schöpfung. Denn das ist euer Heil. Auch jetzt schon mitten in allem Unheil in dieser so unfertigen Welt. Und damit vollzieht sich ein Perspektivwechsel in mir. Ich schaue aus einem anderen Blickwinkel auf mein Leben. Ich schaue mit Gott zusammen und aus seiner Perspektive auf mein Leben. Ich schaue mit Gott zusammen und aus seiner Perspektive auf die gegenwärtigen Situationen in unserer Welt, die gerade zum Heulen sind. Das Kind aus Frankfurt, das sich wünscht, dass es Gott gut geht, geschrieben auf ein gemaltes, ausgeschnittenes, kleines Papierherz. Dieses Kind hat in seinem Herzen Jesus aus dem Herzen gesprochen. Inmitten aller Ängste, aller Sehnsucht nach Frieden, weniger Kinderarmut und so weiter, hat dieses Kind Mitleid mit Gott empfunden, hat dieses Kind an Gott zuerst gedacht. Ich möchte gern ebenso werden wie Jesus und dieses kleine Kind. Gerade jetzt an diesem entscheidenden und gewiss auch sehr einschneidenden Wendepunkt in der Menschheitsgeschichte. Und ich will es einmal aufschreiben. Vielleicht findet sich ja der eine oder die andere, die sich von meinem Wunschzettel anregen lassen und ihn mit den eigenen Wünschen für Gott und seine Schöpfung ergänzen. Ich wünsche mir für Gott, dass er von vielen Menschen mehr beachtet wird. Ich wünsche mir für Gott, dass ich nicht ihm das Böse und das Leid anlaste. Ich wünsche mir für Gott, dass ich immer neu von seinem Jesus lerne. Ich wünsche mir für Gott, dass wir uns als gesamte Menschheit immer mehr als sein Volk begreifen, als Volk Gottes. Ich wünsche mir für Gott, dass ich benutze, was uns von ihm gegeben ist. Die Vernunft und die Liebesfähigkeit. Ich wünsche mir für Gott, dass er für seine Menschheit ein paar Salzmenschen und ein paar Lichtmenschen findet und ich unter ihnen zu finden bin. Ich wünsche mir für Gott, dass ich werde, was ich schon lange für ihn bin, immer mehr sein Freund. Ich wünsche mir für Gott, dass seine Sehnsucht zu meiner Hoffnung wird, die Fundament und Halt im Leben gibt und mein Leben prägt. Und ich wünsche mir nicht zuletzt von Gott, für Gott, dass er mich dazu bewegt, mich immer mehr einzureihen in die wachsende Schar von Menschen, die Erde und Umwelt als anvertrautes Geschenk betrachten, das es zu schützen und zu bewahren gilt. Wie sehen deine Wünsche für Gott aus? Amen.